einmal quer durch die Schweiz und das in den schönsten Zügen des Landes. In diesem Podcast gehen wir auf große Tour.
Wir reisen entlang der Grand Train Tour of Switzerland. Und Sie nehmen wir mit.
In Folge 1 sind wir in Luzern gestartet, nach Interlaken gefahren, hoch aufs Jungfraujoch und über den Brienzer See geschippert. Danach ging es weiter nach Montreux.
Und in dieser Folge fahren wir von Montreux nach Leukerbad im Wallis und anschließend nach Chur im Kanton Graubünden.
Es wird
über den Berg extrem.
Und gleichzeitig erfahren wir
Ruhe.
Es wird auch
so warm. Mir ist so warm.
Und ganz sicher ist,
also es wird uns nie langweilig.
Ja.
Denn
man hat wirklich etwas für jeden hier.
Das ist die zweite Folge der 6. Staffel von Überm Berg. Mein Name ist Jonas.
Und ich bin Anna.
Los geht's.
Unsere letzte Folge ist in Montreux geendet. Wir haben vom mediterranen Flair, dem Spaziergang an der Uferpromenade und sonnenverwöhnten Besucherinnen und Besuchern in Cafés am Wasser erzählt. Und ganz anders, aber nicht weniger schön, geht es in dieser Folge weiter.
Denn wir fahren von Montreux ungefähr 1,5 Stunden zu unserem nächsten Ziel. Vom Kanton Waadt geht es ins Wallis. Eine Zugfahrt und eine kurvenreiche Busfahrt und einige Höhenmeter später erreichen wir den nächsten Ort unserer Grand Train Tour.
Also ich würde auf jeden Fall immer so Hidden Gem sagen.
Ein verstecktes Juwel, das sei der Ort Leukerbad, findet Ryan Maxwell. Leukerbad ist ein richtiges Bergdorf im Kanton Wallis. Es liegt auf ungefähr 1400 Meter und hat ungefähr genauso viele Einwohnerinnen und Einwohner. Dass auch Urlauber von Leukerbad erfahren, dafür sorgt Ryan.
Also hallo, ich bin der Ryan Maxwell. Ich wohne jetzt im Leukerbad und arbeite als der internationale Sales und Marketing.
Ryan ist vor einigen Monaten von England nach Leukerbad gezogen. Weil seine Schwester und Eltern schon länger hier leben, war Ryan auch vor seinem Umzug schon öfter in dem kleinen Schweizer Dorf. Und er findet,
man kann fast alles in Leukerbad machen. Und deshalb gefällt es mir wirklich. Also man kann im Winter Ski fahren, Snowboard fahren, Schlitten fahren, Touren, Wandern, Langlauf. Also es gibt wirklich alles.
Nach der Ankunft in Leukerbad laufen wir von der Bushaltestelle zum Hotel. Auf dem kurzen Weg fällt schnell auf, hier wird gern gebadet. Von Hotelpools und Bädern am Rande der Straße steigt Dampf auf und es blubbert an allen Ecken.
Die Thermalbäder, das ist ein Riesending hier in Leukerbad, wo man 4 Millionen Liter Wasser hat pro Tag, wo man das alles genießen kann in der Leukerbad-Therme, Therme 51 und auch Walliser Alpentherme.
Und ein Riesending sind die nicht erst seit gestern. Schon die Römer hatten die Quellen in Leukerbad genutzt. Und später wurde Leukerbad dank seines Thermalwassers zum beliebten Kurort.
Die Quellen in Leukerbad führen ganzjährig warmes Wasser. Um genau zu sein, 51 Grad warmes. Im Dorf gibt es 3 Thermalbäder, die damit gespeist werden. Ryan hat sie erwähnt. Die Leukerbad-Therme, die Walliser Alpentherme und die Therme 51 Grad.
Manchmal gehe ich so wirklich voll Skitouren oder Splitboarden, zu Torrent hoch, ein bisschen wirklich hingehen, wo niemand anders ist, Snowboard fahren den ganzen Tag richtig sportlich mäßig und dann danach im Thermalbad ein bisschen genießen, wiederholen.
In Leukerbad gibt es seit 2003 sogar eine Thermalquellenzunft. Ein Verein also aus Einheimischen, der sich für die Bewahrung der Thermalquellen einsetzt.
Wir gehen dann jetzt hier hoch. Neben der Entspannung im warmen Wasser steht in Leukerbad aber auch Outdoor-Action hoch im Kurs. Ein berühmtes Ausflugsziel in Leukerbad ist der Gemmi-Pass.
Das ist ein Gebirgspass, der über dem Dorf thront. Auf über 2350 Meter. Man erreicht ihn entweder über den Gemmi-Weg zu Fuß oder mit der Gemmi-Bahn. Die bringt Besucherinnen und Besucher in einer Gondel seit 1957 auf den Gebirgspass.
Und heute fahren auch wir mit ihr.
Ist echt heiß. So, jetzt geht's los hier, Gemmi-Bahn.
Wie hoch geht die? Es ist 2350 Meter. Also ja, fast. Also 950 Meter hoch. Ja.
Tausend Höhenmeter in wenigen Minuten später empfängt uns oben auf dem Pass ein Restaurant, ein Hotel und klar ein tolles Panorama.
Voll schön.
Der Gemmi-Pass liegt im Naturpark Pfinfingis, der übrigens ausgezeichnet ist als Naturpark von nationaler Bedeutung. Die Gemmi dient als Ausgangspunkt für unterschiedliche Aktivitäten. Man kann hier wandern, Skifahren, Langlaufen, Klettern, Schlitten fahren oder Tiere beobachten.
So ein berühmtes Teil hier ist der Bartgeier.
Ja.
Also der Billy Vultures gibt es dann auch öfters. Der fliegt hier überall rum.
Ja.
Und ganz viele Leute kommen hier. Ja, also man hat wirklich, kommt drauf an, ob er raus ist oder nicht.
Wenn einer draußen ist, dann übersieht man so einen Bartgeier eher nicht. Die Vögel haben eine Flügelspannweite von bis zu 3 Metern.
Aber Glück muss man tatsächlich haben. Denn im 19. Jahrhundert waren die Vögel in den Alpen ausgerottet. Bartgeiern wurde räuberisches Verhalten und sogar Kindesraub unterstellt. Mutmaßlich aufgrund ihrer für Menschen einschüchternden Größe.
Heute weiß man völlig zu Unrecht. Denn Bartgeier ernähren sich von Aas und Knochen. Ende der 1990er Jahre begannen Projekte die Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen. Und das bereits mit Erfolg. Denn eine für die Wiederansiedlung verantwortliche Stiftung, Pro Bartgeier, schreibt auf ihrer Website, dass es derzeit ungefähr 550 Bartgeier in den Alpen gibt.
Und ein paar von ihnen ziehen ab und an über dem Gemmi-Pass in Leukerbad ihre Kreise. Neben den bärtigen Vögeln sind zum Beispiel auch Steinböcke hier zu Hause. Und klar, auch hier muss man Glück haben. Oder geübte Augen.
Meistens glückmäßig. Haben wir mit den typischen Tieren von Region meistens Pech.
Okay, ja, dann hoffentlich, dann versuche ich was zu machen heute.
Wir haben einmal schon versucht, Steinböcke zu retten, haben wir nicht gesehen.
Ja, okay. Und Bartgeier auch.
Bartgeier auch schon.
Ah, okay.
Murmeltiere so halb. Doch, die haben richtig viele.
Aber dann versuchen wir heute was zu
machen. Genau, wenn wir
Wir sehen heute leider keine. Dafür aber eine Gamsherde, die knapp unter der Passhöhe entlangläuft und die Gemmi passiert.
Sie tun das sozusagen ganz in alter Tradition. Schon im Mittelalter wurde der Gemmi-Pass eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Wallis und Bern.
Urkunden aus dem 12. und 13. Jahrhundert belegen die Bewirtschaftung der Weiden auf dem Pass. Ein Hospiz ist dort auch dokumentiert.
Woher der Name Gemmi kommt, ist nicht ganz sicher. Eine Erklärung klingt besonders plausibel. Gemmi komme von Kamini, was so viel heißt wie Wege oder Durchgänge. So oder so ist der Gemmi-Pass noch heute einer der markantesten Alpenübergänge der Schweiz.
Oben auf dem Gemmi-Pass stehend fällt der Blick schnell auf den nahegelegenen Daubensee.
Das ist dann der kleine Lift hier vom Daubensee. Also man kann da eine schöne Wanderung im Sommer machen. Oder hier, wie gesagt, man kann auch in der Mitte runterwandern.
Mhm.
Oder auf der linken Seite einmal Schlitten fahren und auf der rechten Seite Schlitten fahren.
Okay, das
und dann
heißt,
mit dem Licht wieder hoch. Oder
Bei unserem Besuch im April liegt auf dem Gemmi-Pass noch Schnee. Skier haben wir nicht dabei. Aber
Also würdet ihr gerne Schlitten fahren, oder?
Ja, gern.
Ja, super. Ja.
Dafür kann man sich an der Gondelstation Schlitten leihen. Und das heißt?
Über Berg Extreme.
Von der Gondelstation führen zwei Schlittenwege nach unten, erklärt uns Ryan.
Also es gibt zwei verschiedene. Hier ist eigentlich der einfache Hof, und dann hier ist ein bisschen Intermediate oder Rang. Ja. Eigentlich, wenn man Schlitten fahren kann, also wie gut man Schlitten fahren kann, weiß ich nicht. Aber
ehrlich gesagt weiß ich das nicht, kann es dir nicht sagen, ob ich das kann.
Wenn man nach hinten geht, geht es schneller. Wenn man nach vorne geht, hat man ein bisschen mehr Kontrolle.
Ja.
Und dann mit den Beinen, also ich lasse es eigentlich immer normalerweise, dass die Füße ein bisschen auf dem Boden sind.
Ja.
Einfach so ein bisschen rutschen, damit man das Gefühl hat.
Okay, let's go. Oh Gott. Oh Gott.
Ein paar Runden später, mit etwas nassen Hosen und ordentlich Adrenalin im Blut, fahren wir ein letztes Mal mit der Daubenseebahn nach oben und kehren im Panorama-Restaurant ein.
Zum Tourismusgebiet Mai-Leukerbad gehören übrigens auch die Gemeinden Inden, Waren und Albinen.
Dieses kleine Dorf wurde bekannt, weil es Menschen, die sich dort niederlassen und eine Immobilie kaufen oder bauen wollen, Geld zahlt. Albinen will so dem Bevölkerungswegzug entgegenwirken. Vielleicht ist es ja was für sie.
Wir denken nochmal drüber nach, aber wollen uns vorher weiter umschauen. Für uns geht es weiter zum nächsten Stopp und wir verabschieden uns von Ryan. Und die Weiterreise unternehmen wir natürlich nicht irgendwie. Wir fahren mit Bus und Bahn nach Brieg und steigen dort um. Für ein ganz besonderes Erlebnis.
Eine Mischung zwischen Staunen und Ruhe.
Und die erlebt man hoffentlich bei einer Fahrt mit dem Schweizer Panoramazug Glacier Express.
So ergeht es auch mir jedes Mal, auch nach 30 Mal.
Wir treffen Jasmin Bayerler.
Hallo.
Hallo.
Hi. Jonas, hi.
Jasmin, freut mich. Hi.
Mein Name ist Jasmin Bayerler. Ich bin zuständig für Medien und Kommunikation, also Media und Communications Manager beim Glacier Express.
Jasmin fährt also sehr häufig mit dem Glacier Express, meistens um Produktionen und Medienteams zu begleiten.
Aber ich lieb's jedes Mal.
Wir setzen uns mit Jasmin auf die bequemen Sitze der ersten Klasse, direkt vor die großen Fenster, und die Fahrt beginnt.
Für uns geht es von Brieg bis nach Chur im Kanton Graubünden. Neben uns sitzen Reisende aus Deutschland und England. Durch den Waggon schwebt gut gelauntes Servicepersonal. Von den Kurven, die der Glacier Express nimmt, bleibt ihr Gleichgewicht unbeeindruckt.
Ich wiederum finde das ziemlich beeindruckend. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 42 Stundenkilometern nennt sich der Glacier Express auch langsamster Schnellzug der Welt. Schnell genug, um vorwärts zu kommen, und langsam genug, damit Fahrgäste währenddessen die Landschaft bestaunen können. Wie ein Discovery Channel on Wheels, erklärt Jasmin. Vor den Panoramafenstern sieht man
immer etwas anders. Also schon mal mit den Jahreszeiten verändert sich die Landschaft. Aber auch, ich reise mit unterschiedlichen Personen. Und es ist dann spannend, wenn sie sich auf unterschiedliche Aspekte achten, wenn sie nach draußen schauen. Also ich hatte auch vor kurzem eine Reise mit Personen, also eine Gruppe aus China. Und die haben dann plötzlich gemerkt, ihr habt so viele Kirchen. Und dann habe ich auch plötzlich gemerkt, wie viele Kirchen entlang der Strecke zu finden sind. Und jedes Mal sehe ich eigentlich etwas, wo ich das vor dem Mal nicht gesehen habe. Also auch neben den großen Highlights lohnt es sich immer, nach draußen zu schauen.
Für den Glacier Express ist wie in allen Panoramazügen mit dem Swiss Travel Pass eine zusätzliche Reservierung notwendig.
Andere Züge, Bahnen, Schiffe oder einige Bergfahrten überall in der Schweiz und entlang der Grand Train Tour sind für Besucherinnen und Besucher in diesem Ticket inklusive.
Der Glacier Express fährt auf einer Streckenlänge von fast 300 Kilometern von Zermatt nach St. Moritz und andersherum. Durch drei Kantone rollt man so in den Wegen des Glacier Express. Vorbei am Fuß des Matterhorns in Zermatt, durchs Rhonetal um Brieg zum historischen Knotenpunkt Andermatt.
Dann fährt man mitten durch das Dorf und kommt dann langsam den Oberalpass hoch, wo wir eigentlich den Weg starten, wo wir jetzt mitten in den Alpen sind. Also links und rechts ist man dann wirklich zwischen den Alpen, was aus meiner Sicht auch einer der eindrücklichsten Momente der Strecke ist.
Und er ist auch gleichzeitig der höchste Punkt der Strecke. Der Oberalppass liegt auf 2033 Metern.
Es gibt keinen anderen Zug, der so stark wirklich in der Mitte bist von den Bergen. Und du einfach nur staunen kannst, wie die Natur darum ist.
Der Zug rollt über den Pass direkt vorbei, etwa am Oberalpsee, der im Winter zugefroren und im Sommer von bunten Alpenblumen umringt ist.
Und dann gehen wir auch weiter nach Chur, da kommen wir durch die Rheinschlucht, die wird ebenfalls Swiss Grand Canyon genannt.
Die Rheinschlucht entstand vor rund 10.000 Jahren. Damals hat ein Bergsturz das Tal verbarrikadiert. Der Rhein hat sich schließlich seinen Weg durch die Geröllmassen gegraben und die Felsformationen geschaffen. Wie der Rhein schlängelt sich auch der Glacier-Express durch die grau-weißen Felsen vorbei an türkisgrünem Wasser.
Diese Landschaft ist für Jasmin Bayerler eines der Highlights auf einer Fahrt mit dem Glacier-Express.
Aber auch die Kulinarik an Bord. Also es ist der einzige Zug in der Schweiz, wo es eine Küche gibt, wo frisch zubereitete Mahlzeiten gemacht werden.
Und die zaubert Koch Thomas Schubert.
Hallo, Jonas.
Jetzt oder nie.
Wir dürfen ihn während der Fahrt in seinem wirklich kleinen Reich besuchen.
Hier, viel Platz. Das ist dein Reich.
Ja.
Oh, was hast du hier gerade angerichtet?
Das ist für die Excellence-Klasse der Käse.
Ich glaube, die brauchen irgendwas zu essen.
Und auf den wenigen Quadratmetern Küche passiert viel. Thomas bereitet während der Fahrt für die Passagiere der sogenannten Excellence-Klasse ein 5-Gänge-Menü und für einige Fahrgäste der ersten und zweiten Klasse auf Wunsch mehrgängige Menüs oder Gerichte zu.
Hast du Feierabend nach der letzten Käseplatte?
Nein.
Sondern?
Ich muss bis nach St. Moritz.
Ja.
Und dann, wenn ich fertig bin, noch 2 Stunden wieder zurückfahre auf Chur.
Ah.
Also wenn alles nach Plan läuft, abends um 7.
Und während dieser Arbeitsstunden ist es echt
zu warm. Mir ist so warm.
Für Koch Thomas ist sein Arbeitsplatz etwas ganz Besonderes.
Weißt du, was das Verrückte ist? Ich habe so viele Bekannte in der Schweiz oder auch kennengelernt und sie fragen dann immer, ja, meistens sage ich, ja, ich bin Koch. Ja, wo kochst du? Auf dem Glacier Express. Und dann sage selbst Schweizer, wow.
Thomas hat nach seiner ersten Karriere das Kochen gelernt. Und dann in unterschiedlichen Ländern, unter anderem Indonesien, als Koch gearbeitet. Als die Stelle beim Glacier Express ausgeschrieben wurde, bewarb er sich. Nach der Zusage war sein Gedanke:
Machst du mal.
Ja.
Guckst mal, wie es ist. Und jetzt nächste Woche 4 Jahre und ich glaube, ich wechsle nicht mehr.
Umgewöhnen musste Thomas sich anfangs schon, aufgrund der besonderen Bedingungen hier im Zug. Die Küche ist klein, er kocht alleine, während der Fahrt ruckelt es manchmal und wenn was fehlt, dann ist der nächste Markt nicht gerade um die Ecke.
Es läuft ja alles ein bisschen anders. Wir können nur einmal im Tag Ware beladen, in Chur alles. Das muss dann in 10 Minuten, ruckzuck geht das los. Und auch unser Bestellsystem funktioniert ja ganz anders. Das ist spezielle Gastronomie.
Dadurch bleibt es natürlich auch aufregend.
Das meiste ist eigentlich, dass ich gehe jeden Tag motiviert auf den Zug, weil es klingt vielleicht relativ langweilig, der arbeitet als Koch auf den Zug, aber es ist nie jeden Tag dasselbe.
Ja.
Es ist jeden Tag irgendwas anders. Wir müssen so viel reagieren auf Naturgewalten, technische Probleme, wo die Bahnen haben, dann musst du alles komplett umplanen.
Aber klar, nach ein paar Jahren kommt Routine rein. Auch beim Blick aus dem kleinen Küchenfenster.
Ich kenne jeden Baum und im Sommer jede Kuh.
Und eine Lieblingsstelle hat Thomas auch. Einen Ort, bei dem er immer kurz den Löffel aus der Hand legt und aus dem Fenster schaut.
Ich habe einen Hotspot am Oberalp, was im Sommer, da ist so eine Murmeltiergruppe dort oben und da gucke ich jeden Tag eine Minute, die nehme ich mir ganz einfach. Und dann gucke ich immer und da steht immer einer und ich rede mir immer ein, der hat gewartet, bis ich vorbei bin. Und selbst im Winter gucke ich an der Stelle raus und denke, jetzt schlafen sie. So, na, schneiß es schon. Das ist schön, ja.
Aber allzu lang wird die Aussicht nicht genossen, denn hungrige Gäste warten. Und die zu verwöhnen, das merkt man im Gespräch schnell, ist Thomas absolute Leidenschaft.
Ich bin wirklich stolz auf die Firma, auf das Produkt, auf der Classy Express, auf meine Firma. Und ihr merkt es vielleicht auch, da steckt viel Herzblut bei mir dahinter.
Nachdem wir genug vor Thomas Herd geschwitzt haben, gehen wir zurück zu unseren Plätzen, um die letzten Minuten der Fahrt zu genießen. Und uns abzukühlen.
Den Classier-Stolz teilt übrigens auch unsere Begleiterin Jasmin.
Also für mich ist jedes Mal ein Moment von Stolz. Also einerseits Schweizer Stolz, Classier-Express-Stolz. Einfach dieses Erlebnis mit anderen Personen teilen zu können und das zu ermöglichen.
Um Fahrgästen mehr über den Zug, die Landschaften vor den Fenstern und die dort lebenden Menschen mitzugeben, hat der Classier Express ein Infotainment-System entwickelt.
Für jeden Gast liegen Kopfhörer bereit, die direkt am Platz genutzt werden können. Ertönt ein kurzer Gong, ist das Zeichen, die Kopfhörer anzuschließen und der Durchsage mit Wissenswertem zum jeweiligen Ort zu lauschen. Auf laute Durchsagen verzichtet das Team, denn wir erinnern uns.
Eine Mischung zwischen Staunen und Ruhe.
Und so, sagt Jasmin, könne man
einfach links und rechts schauen und staunen, wie sich die Landschaften wie in einer Doku völlig verändert. Und so kamen eigentlich auch erste Zweifel, ob das überhaupt dann gewünscht ist, weniger inszeniert zu haben. Weil es kam dann die Idee, eine Excellence-Class zu machen, die ruhiger ist, die wirklich darum geht, diese Ruhe zu finden, zu genießen. Und dass der Luxus gar nicht unbedingt in etwas Lautem sein muss, sondern Luxus auch Stille sein kann. Einfach den Luxus, die Zeit zu haben, das zu erleben.
Seinen Namen hat der Classier Express übrigens noch aus der Zeit, als der Zug über den Furka-Pass fuhr.
Und deshalb kam eigentlich auch der Name davon, weil es wirklich eine Fahrt war, wo man den Gletscher sehen konnte.
Heute gibt es den Furka-Tunnel, der Oberwald im Wallis und Realb im Kanton Uri verbindet.
Aber auch wenn man heutzutage über den Pass fährt, leider sieht man den Gletscher nicht mehr, weil ja, er halt geschmolzen ist. Und man sieht weiterhin noch einen Gletscher entlang der Strecke, den Bissgletscher. Der ist kurz vor oder nach Zermatt, je nachdem von welcher Richtung man herkommt.
Seine erste Fahrt auf vollendeter Strecke hat der Glacier Express übrigens 1930 gemacht. Seitdem passiert er erfolgreich 291 Brücken und durchfährt 91 Tunnel.
Für uns endet die Fahrt in Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubünden. Zusammen mit Jasmin steigen wir aus. Jasmin fährt weiter Richtung Zürich.
Und wir laufen vom Bahnhof durch die schönen Straßen der Stadt Chur. Es ist sommerlich warm und Einheimische sitzen neben Urlaubsgästen in den Cafés, entlang der Straße und in Parks.
Eine kurze Pause später treffen wir unseren nächsten Gesprächspartner. Einen, der einen ganz guten Überblick darüber hat, was in Chur so passiert. Er heißt
Fabian Marsch
und ist
Geschäftsleiter von Chur Tourismus.
Fabians Aufgabe ist, Chur im In- und Ausland zu vermarkten und damit zu schauen,
dass wir möglichst viele Leute nach Chur bringen.
Wir sind auf jeden Fall schon da und machen es uns kurz in einem Café mit Fabian gemütlich, bevor wir danach einen Stadtrundgang durch Chur geplant haben.
Also wir sitzen hier in der Bahnhofstraße im Café Merz, ist einer von zahlreichen Cafés, die wir hier in der Stadt Chur haben. Die Bahnhofstraße ist eigentlich so die Verbindungsstraße vom Bahnhof bis zum Postplatz, wo der Eingang zur Altstadt dann beginnt. Früher war hinter uns alles noch Verkehrstreiben. Mittlerweile ist die ganze Straße verkehrsfrei und eigentlich so eine Shopping- und Kaffeepromenade.
Viele Urlauberinnen und Urlauber sehen Chur als Ausgangspunkt für Weiterreisen in unterschiedliche Regionen der Schweiz, erzählt Fabian.
Also von hier weg geht es mit dem Bernina Express zum Beispiel nach Tirano und zurück und man ist abends wieder in der Stadt und kann die Kultur, das Essen erleben. Man kann aber auch nach Arosa hochfahren, zum Beispiel ins Bärenland, ist nachmittags wieder zurück und besucht ein Museum und hat dann das Abendessen. Oder man ist wirklich den ganzen Tag in der Stadt selber, geht auf den Hausberg Brambruesch wandern. Man kann auch das Fahrrad mitnehmen und vielleicht die Mutigeren nehmen dann ein bisschen den Downhill-Teil. Die anderen, die es weniger Mut haben, die nehmen dann den normalen Weg. Also es gibt so wie beides.
Nach Downhill-Abenteuern ist man dann hungrig und auch für diesen Zustand weiß Chur Abhilfe.
Die Bündner Küche ist klar, so mit Capuns, Maluns, Pizzoccheri auch, das ist dann mehr vielleicht vom Puschlav, aber das ist so die Bündner Küche.
Capuns, das sind mit Spätzleteig und traditionellerweise fleischgefüllte Mangoldblätter. Die werden in einer Milch-Bouillon-Mischung gekocht. Maluns ist ein Gericht aus geriebenen Kartoffeln, die zuvor mit Mehl vermischt und dann geröstet werden. Meist gibt es dazu Bergkäse und Apfelmus.
Und Pizzoccheri sind Nudeln aus Buchweizen. Oft serviert mit einer Mischung aus Wirsing, Kartoffeln und Käse.
Und dann gibt es noch die Churer Pfirsichsteine. Die bekommt man in der Altstadt beim Zuckerbäcker am besten. Der hat dort noch das traditionelle Rezept drin.
Und das hat bis auf die Form nichts mit Pfirsichsteinen zu tun. Churer Pfirsichsteine bestehen aus einem Marzipanmix. Das traditionelle Rezept ist aber natürlich streng geheim.
Einkehren und sich durchtesten. Das sollte man bei einem Besuch in Chur und Graubünden nicht auslassen. Fabian umreißt nochmal, welchen Flair man währenddessen aufsaugen kann.
Urban, aber auch alt trifft neu. Also wirklich so, die Altstadt trifft die Moderne. Es ist jung, es ist, ich finde, auch zukunftsgerichtet. Also die Stadt entwickelt sich immer weiter. Sehr naturnah. Und auch das Historische ist nicht verloren gegangen. Und kulturell würde ich noch anfügen, ja.
Für unsere Tour durch Chur empfiehlt uns Fabian, sollten wir auf jeden Fall
ganz klar in die Altstadt.
Und eine, die uns super durch die autofreie Altstadt lotsen kann, ist unsere Stadtführerin. Wir treffen Imelda Griesch.
Ihr habt ja eine gute Guidin hier, beziehungsweise ein wandelndes Lexikon.
Also verabschieden wir Fabian im Tourismusbüro und er übergibt uns in die Hände seiner Kollegin.
Hallo, Anna.
Imelda.
Jonas, hi.
Freue mich.
Hi, ich auch.
Und auch die sagt,
wenn man einen Tag her Zeit hat, ich würde einfach mal durch die Altstadt schlendern.
Schließlich ist Chur die älteste Stadt der Schweiz und ihre Altstadt sehr gut in Schuss. Sie gilt sogar als eine der am besten erhaltenen des Landes.
Na dann, los geht's. Imelda ist nicht in Chur, aber unweit der Stadt, im Herzen von Graubünden aufgewachsen, erzählt sie.
Ich habe eine Ausbildung gemacht als Lehrerin, habe dann ein paar Jahre gearbeitet als Lehrerin und mache seit über 30 Jahren Stadtführungen in Chur und ebenso lang auch Reiseleitungen in der Schweiz.
Imelda ist übrigens die dienstälteste Stadtführerin bei Chur Tourismus. Denn?
Das macht unheimlich Spaß und ja, ich kann nicht aufhören zu arbeiten.
Das Weitergeben von Wissen einerseits, aber auch die eigene Beschäftigung mit Orten, Menschen und Themen.
Genau, ja, ja. Und ich bin unheimlich neugierig.
Wir sind das auch und deswegen schlendern wir mit Imelda los. Einige Meter von Fabians Tourismusbüro und unweit des Bahnhofs entfernt beginnt auch schon die Altstadt von Chur.
Übrigens, Chur sprechen wir hart aus, also Chur, nicht Chur.
Oder auf Rätoromanisch, zumindest in zwei der Idiome, die Imelda spricht.
Coira oder Coera.
Wer übrigens mit dem Wort Idiome jetzt nichts anfangen kann, sollte vielleicht in unsere Staffel aus Graubünden aus dem letzten Jahr noch einmal reinhören.
Den Eingang zur Altstadt markiert eine Skulptur vom Churer Künstler Robert Indermauer. Orbiter heißt die.
Sie sehen diese Stelzenläufer. Er wagt sich ganz nach oben bis zur Umlaufbahn der Satelliten. Er nennt ihn Orbiter. Er schreitet voran, guckt noch schnell nach unten, ob nichts im Weg ist. Mhm. Und dann kommt er wahrscheinlich hier über den Streifen, geht runter zum Bahnhof und verlässt mit großen Schritten unsere Stadt.
Ganz im Gegensatz zu unseren Plänen also. Ohne Stelzen laufen wir weiter entlang der gepflasterten Straßen.
Ihr Melder zeigt uns eine Abbildung der Churer Altstadt.
Und Sie sehen, Chur hat die Form eines Herzens. Auf Rätoromanisch heißt Herz Chor.
Anlass genug für Imelda, ab und an mit der eigens kreierten Legende um die Ecke zu kommen, dass diese Form und die Übersetzung des Wortes Herz auch Grund für den Namen der Stadt Chur sind.
Herz, dein herzlicher Stadt.
Eine schöne Legende.
Das stimmt. Und auch wenn die Wahrheit weniger poetisch klingt, erzählt Imelda uns später auch noch die.
Chur, das Wort Chur kommt vom keltischen Wort Choria. Und Choria heißt Stamm oder Sippe.
Die Churer Altstadt ist gesäumt von kleinen Läden, Bäckereien, Cafés und Restaurants. Die Magnolien am Straßenrand blühen bei unserem Besuch noch nicht.
Also wir haben hier Poststraße, Bahnhofstraße und obere Gasse sind so die Einkaufsmeilen. Wir haben etwa 500 Läden in Chur, 130 Restaurationsbetriebe und fast 100 Coiffeursalons, Friseursalons. Also es wird uns nie langweilig. Ja. Entweder wir gehen shoppen, gut essen oder zum Friseur.
Genau. Oder die Churer verweilen im grünen Fontana Park.
Das ist der Fontana Park. Und er heißt so, weil wir da vorne ein Denkmal haben von Benedetto Fontana. Das war ein Freiheitsheld, der vor über 500 Jahren ganz zu unterst im Münstertal gegen die Österreicher gekämpft hat. Und dann bei dieser Schlacht ist er gestorben.
An vielen Ecken machen wir Halt und Imelda ordnet die Geschichte von Häusern, Kunstwerken oder Straßenecken in die bewegte Historie der gesamten Stadt ein. Denn Chur hat eine 5000-jährige kontinuierliche Siedlungsgeschichte und ist damit die älteste Stadt der Schweiz.
Wir haben aber vor etwa 25 Jahren Ausgrabungen gemacht in der Altstadt am Hofhügel. Und da hat man Messer und Stichel gefunden von Menschen, die 11.000 vor Christus schon hier lebten. Das waren Jäger und Sammler. Ja, und dann 15 vor Christus haben die Römer unser Land erobert.
Im 4. Jahrhundert nach Christus wurde Chur dann zur Bischofsstadt. Das Bistum wurde gegründet.
Und um 500 waren die Ostgoten hier. Dann hat man Chur nicht mehr Curia, wie zu römischer Zeit genannt, sondern Theodoricopolis. Dann ist unser Land unter die Frankenherrschaft gekommen, später integriert worden ins Heilige Römische Reich. Im 10. Jahrhundert ist unser Bischof Feudalherr geworden, im 12. Jahrhundert ist er Fürstbischof geworden.
Und auch 1464 ist ein entscheidendes Jahr für Chur. Damals gibt es einen großen Brand, bei dem fast die gesamte Stadt zerstört wurde.
Auch das Rathaus fiel den Flammen zum Opfer, mitsamt der alten Urkunden, die dort aufbewahrt wurden. Deshalb entsandten die Churer ihren Stadtschreiber zum Kaiser nach Wien. Kaiser Friedrich III. Soll die alten Rechte der Stadt bestätigen, was er schließlich auch tut. Gleichzeitig gestattet er den Churern die Gründung von Zünften. Die fünf Handwerksvereinigungen, Rebleute, Schuhmacher, Schneider, Schmiede und Pfister, entwickeln sich in der Folge zur wichtigsten politischen Kraft in Chur.
Diese Zünfte haben dann alles geregelt. Einmal im Jahr haben sie Wahlen vorgenommen, haben den Zunftmeister, Oberzunftmeister und dann den kleinen, großen Rat gewählt, am Schluss den Bürgermeister. Also von da an hatte der Bischof politisch nichts mehr zu sagen.
Dann ist der Freistaat Rätien entstanden und 1803 ist Graubünden der Eidgenossenschaft beigetreten, als 18. Kanton.
Graubünden, das Wort, das kommt daher, wir hatten im Vorderrheintal das Davetscherschaf, das hatte lange graue Wolle und aus dieser Wolle haben die Bauern Kleider gefertigt und man nannte sie die Graben Puren und der Graue Bund, das war politisch der stärkste Bund und der hat dann unserem Kanton den Namen gegeben. Die Bauern waren grau bekleidet, im Gegensatz zu den Adligen, die meistens schwarz oder farbig gekleidet waren.
Wir laufen weiter, um Reste der alten Stadtmauer anzuschauen, die viele Jahrhunderte und Brände bis heute überlebt haben.
Das ist aus der Stadtummauerung. Die Stadtmauer ist im 13. Jahrhundert gebaut worden.
Ja, Wahnsinn.
Also das war neben dem Untertor, das leider nicht existiert,
ja,
das wichtigste Tor. Hier hat man die Stadt verlassen. Sie müssen sich vorstellen, Chur ist das Tor zu den Passstraßen. Früher wurden alle Tore geschlossen, entweder mit Holztüren oder Fallgitter. Und abends, wenn es eindunkelte, war alles verriegelt. Und wenn jemand zu spät in die Stadt rein wollte und es war alles verriegelt, bekam man ein ungutes Gefühl und das war dann Torschlusspanik.
Na, und die kennt man auch heute noch.
Genauso wie der Malteserturm und der Sennhofturm gehört übrigens auch das sogenannte Obertor zu den noch erhaltenen Turmbauten der mittelalterlichen Stadtbefestigung.
Wir laufen weiter in einen mittelalterlichen Hof hinein.
Wir gehen hier ins Bärenloch. Früher hieß es Curtigella, retromanisch, was so viel heißt wie kleiner Hof. Und dann hat man es umbenannt in Bärenloch und das weiß dann Kur so ganz genau weshalb. Es gibt Leute, die behaupten, hier sei früher einmal jährlich ein Italiener aufgekreuzt mit einem Tanzbären, den hätte man hier drinnen gefangen gehalten. Andere behaupten, hier hätte eine kinderreiche Familie Bär gelebt. Und wiederum andere behaupten, dieser Durchgang zum nächsten Innenhof erinnere an eine Bärenhöhle. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich weiß nur, dass ich Ihnen keinen Bären aufgebunden habe.
Und wir tun das auch nicht.
Eine weitere wichtige Sehenswürdigkeit der Churer Altstadt ist die Kathedrale St. Maria Himmelfahrt. Sie thront oberhalb der Altstadt im bischöflichen Hofbezirk. Die Kathedrale stammt größtenteils aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und berühmt ist vor allem ihr spätgotischer Hochaltar mit seinen 153 geschnitzten Figuren. Genauso wie die Glasfenster von Augusto Giacometti aus dem Jahr 1919.
Ein beliebter Platz ist der Akersplatz. Die mittelalterlichen Häuserfassaden und moderne Weite des Platzes laden während so einer Altstadttour zur Pause ein.
Und Fabian hat es vorhin auch schon angesprochen. In Chur liegt neu, eben gleich neben alt.
Und hier unten haben wir das Gefängnis, das ehemalige Gefängnis. Bis vor 5 Jahren war hier noch ein Gefängnis. Das ist der Sennhof. Und die Churer sagten dem Sennhof Skücki. Und es war der härteste Knast in der Schweiz.
Das ist er heute nicht mehr. Einen Knast sucht man im Sennhof heute vergeblich. Wobei?
Da hat man überlegt, was sollen wir aus diesem Gefängnis machen? Und wir haben einen Teil dieses Gefängnisses, abgemacht und haben einen kleinen Teil neu gebaut. Aber der größte Teil blieb bestehen und wir haben Wohnungen daraus gemacht. Dann haben wir aber auch hier ein Restaurant, das heißt Kostbar. Und darüber haben wir noch die Zellen, wie sie früher waren, belassen. Der Grundriss der Zellen, die Türen, Fenster, alles belassen. Das ist heute ein Hostel.
Im ehemals härtesten Knast der Schweiz kann man heute also seelenruhig schlafen. Wenn Sie also fantasieren, wie eine Nacht im Gefängnis wohl so wäre, in Chur gibt's einen wahrscheinlich vergleichsweise luxuriösen Vorgeschmack.
Nach dem Blick in die Altstadt lassen wir den Abend im Sennhof ausklingen. Neben uns sitzen Menschen mit Drinks, Lampignons leuchten bunt in der Abenddämmerung.
Wir haben es gerne gemütlich, wir Bündner. Wir haben ja das berühmte Wort Pacific. Das heißt, nimm's gelassen, nimm's Pacific eben. Das ist ein Schlagwort bei uns. Und das mache ich sehr gerne, weil die Stadt kenne ich so gut. Also dann will ich einfach so gemütlich machen und Kaffee trinken, Cappuccino trinken und die Atmosphäre genießen.
Und so machen wir es auch. Wir lassen es jetzt pazifisch angehen und melden uns deswegen mit neuen Folgen überm Berg im September wieder.
Dann gibt es 2 weitere Teile entlang der Grand Train Tour of Switzerland. Bis dahin, alles Gute. Ich bin Jonas.
Und ich bin Anna.
Bis zum nächsten Mal.
Thank you.